Kapitel 7. Was ist Realität? 61. Die Art und Weise, wie wir für uns Realität definieren, bestimmt unsere Weltsicht, unser Handeln und unser ganzes Leben. Entweder beschäftigen wir uns bewusst mit der Frage, was ist Realität, oder wir übernehmen eine vorgegebene Definition von Realität, was unser Leben genauso prägt, nur mit dem Unterschied, dass wir dann mehr oder weniger fremdbestimmt sind, obwohl wir meinen, unsere Ansichten und Vorlieben seien unsere eigene freie Wahl. Wir investieren unser Leben in das, was wir für Realität, für substanziell sinnvoll und richtig halten. Niemand möchte sein Leben in eine Illusion, in ein falsches Ideal oder in etwas Sinnloses und Unbefriedigendes investieren. Die Frage, was ist Realität, ist von existenzieller Bedeutung und ist deshalb auch ein zentrales Thema der Philosophie. Ja, Philosophie lässt sich definieren als das Streben nach Erkenntnis von Realität. Denn die Art und Weise, wie wir Realität definieren, bestimmt unser Leben, angefangen mit unserer Selbstwahrnehmung. 62. Realität ist das Zusammenspiel des Relativen und des Absoluten. Realität ist nicht einfach nur das Relative, in Klammer, alles ist relativ. Und Realität ist nicht allein das Absolute, in Klammer, alles Relative ist Illusion. Das Relative und das Absolute gehören zusammen als Ganzheit. Denn das Absolute enthält das Relative. Und nicht umgekehrt, wie Atheisten behaupten. In Klammer, das Absolute ist ein Produkt des Relativen. Ist gleich, Gott ist eine Projektion des Menschen. Was bedeutet dies nun für unser Leben? Ist es dem Menschen überhaupt möglich, das Absolute zu erkennen? Falls nicht, würde dies bedeuten, dass der Mensch nicht erkennen könnte, was Realität ist und somit auch nicht, was Wahrheit ist? Sein Leben wäre damit letztlich sinn- und ziellos, genauso wie dies im materialistischen Weltbild behauptet wird. In Klammer, siehe Zitat in Absatz 131. Hinter dem Universum ist kein Plan, keine Absicht, kein Gut oder Böse, nichts außer blinder, erbarmungsloser Gleichgültigkeit. 63. Hat der Mensch die Fähigkeit, das Absolute zu erkennen? Im Atheismus wird gesagt, es gebe nichts Absolutes, in Klammer, eine absolute Behauptung. Oder der Mensch habe nicht die Fähigkeit, das Absolute zu erkennen. Im Monotheismus wird gesagt, der Mensch habe diese Fähigkeit einmal gehabt, aber sie aufgrund von Sünde verloren, weshalb der Mensch Gott nur noch erkennen könne, wenn Gott sich offenbare. Was Gott auch tue, aber nur durch unsere Offenbarung. Beides sind unvollständige und unlogische Aussagen. Wenn Gott eine Kraft ist, die sich offenbaren kann, wird er sich als die allumfassende Kraft nicht nur über einen einzelnen Kanal offenbaren, sondern überall in allen Kulturen und zu allen Zeiten. Und das Absolute, eben weil es absolut ist, ist nicht nur unerkennbar und unverständlich, wie in Absatz 58 dargelegt wurde, das Absolute umfasst alle relativen Aspekte, so auch die Aspekte der Erkennbarkeit und Verständlichkeit. Gott, in Klammer, dieser Begriff ist noch zu definieren, ist so vollkommen, dass er nicht nur unverständlich und unfassbar ist. Wäre er nur unverständlich und unfassbar, würde ihm etwas fehlen. Nämlich der Aspekt der Verständlichkeit und Fassbarkeit und somit auch die Aspekte der Erkennbarkeit und Zugänglichkeit. Realität wäre etwas absolut Sinnloses, wenn wir sie nicht erkennen könnten. 64. Realität wäre sinnlos und ohne Relevanz für unser Leben, wenn wir sie nicht erkennen könnten. Aber so könnte hier ein Skeptiker mit Recht einwenden: Woher wissen wir, dass die Realität sinnvoll ist? Vielleicht ist unser vergängliches Leben in Wirklichkeit eine sinnlose und bedeutungslose Angelegenheit, irgendwo am Rande einer Galaxie, und all unsere philosophischen Gedankengänge sind nur pathetische Bemühungen, um unserer sinn- und bedeutungslosen Existenz künstlich Sinn und Bedeutung zu verleihen. Diese Frage: Hat unser Leben in Wirklichkeit in letzter Konsequenz Sinn und Bedeutung? Ist absolut existenziell. Kein Mensch kommt an ihr vorbei. Wie auch immer die Antwort lautet, die wir uns geben, sie bestimmt unsere Weltsicht und den Kurs unseres Lebens. Hier sind wir im Bereich des freien Willens und der absoluten Subjektivität. Denn jeder Mensch muss diese Frage für sich selbst beantworten, in Klammer Absatz 54. Subjektiv bedeutet aber nicht, dass es keine absolute Realität gibt. Subjektiv ist nur unsere Wahrnehmung dieser Realität. Sternchen. Umgangssprachlich ist Realität ein relativer Begriff und bezieht sich auf unsere subjektive Wahrnehmung. Das, was ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen für Wirklichkeit hält. Das heißt, man kann auch Illusion für Realität halten. Hier knüpft die Frage der Ontologie in Klammer Seinslehre an. Was ist Sein? Was ist Schein? Wenn es erforderlich ist, den Begriff Realität von der umgangssprachlichen Bedeutung abzugrenzen, verwende ich im vorliegenden Buch manchmal die pleonastische Formulierung wirkliche Realität. Wer glaubt, dass es keinen Gott gibt, verschließt sich von vornherein der Möglichkeit dieser Realität und wird entsprechende Zeichen nicht erkennen. Wenn es einen Gott gibt, der sich offenbaren kann, dann kann er sich auch uns offenbaren. Wenn wir das wollen, zumindest diese eine Chance sollten wir Gott in unserem Leben gewähren, mit Geduld, ohne etwas erzwingen zu wollen und ohne vorgefasste Meinung. 65. Die Frage nach der Realität ist auch die Frage nach dem Ursprung und dem Urgrund. Was ist der Ursprung, der Urgrund der gesamten materiellen Erscheinungswelt? Unsere Erde, aller Galaxien des Universums, unseres Lebens. Unsere Welt ist eine Welt der Polarität, in Klammer Raum, Zeit, Anfang, Ende, männlich, weiblich und so weiter. Und der Dualität, in Klammer Spaltung, Gegnerschaft, Gewalt. Zwei Sternchen. Dualität wird hier in Unterscheidung von der Polarität verstanden als die Zweiheit von Subjekten entgegengesetzten Positionen, die entstehen durch eine Spaltung in sich gegenseitig ausschließenden Gegenteile. In Klammer siehe Closer Dualität Polarität. Was ist der Urgrund hinter diesen verschiedenen Formen von Zweiheit? Offensichtlich die Einheit. Aber was bedeutet Einheit? 66. Einheit kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Atheistisch, monotheistisch, theistisch. Die atheistischen und monotheistischen Versionen werden wir später betrachten. In Klammer, sie wurden bereits in Absatz 27 und 56 kurz skizziert. Die Problematik und Einseitigkeit dieser Versionen wird selbst evident, wenn wir die theistische Erklärung von Einheit kennen. Eine erste Eigenschaft von Einheit, in Klammer Realität, ist Ewigkeit. Denn Einheit ist der ungeteilte Urgrund hinter aller Dualität und Polarität, angefangen mit Raum und Zeit. Der Urgrund selbst ist also nicht Raum und Zeit, in Klammer Anfang und Ende, unterworfen. Ist also Raum und zeitlos, ist gleich ewig. Ewigkeit bedeutet nicht unendlich lange Existenz, sondern Raum und zeitloses Sein. Einheit in der theistischen Definition ist das ewig Unteilbare und Ungeteilte jenseits aller Dualität, die Individualität. Einheit ist mehr als Abwesenheit von Dualität, in Klammer ist gleich Non-Dualität, oder ein abstraktes Einssein. Die grundlegende Eigenschaft der ewigen Einheit ist ungeteiltes Sein, ist gleich individuelles Sein. Individuell bedeutet wörtlich ungeteilt, unteilbar, in Klammer, von lateinisch in eine verneinende Vorsilbe und divere, teilen. Individualität ist das Sein jenseits von Dualität und bezeichnet die Eigenschaft, ein Individuum zu sein. Im Buch Licht wirft keinen Schatten nenne ich dies die philosophische Weltformel. Jenseits von Dualität und Non-Dualität ist Individualität die absolute Realität. 67. Die theistische Interpretation bringt eine erweiterte Bedeutung des Begriffs Individuum mit sich. Individuum ist die lateinische Übersetzung des griechischen Wortes Atomos, Sternchen, Duden, Band 7, das Herkunftswörterbuch Etymologie der deutschen Sprache, zu Individuum. Das lateinische Wort Individuum ist eine Lehnübersetzung von griechisch Atomos, Strich Atom mit verneinenden IN zu lateinisch divere, trennen, zerteilen, in Klammer VGL, dividieren, mit dem die materialistischen Philosophen Griechenlands, insbesondere Demokrit und Epikur, das hypothetische kleinste Materieteilchen bezeichneten. Dieses damals neue Weltbild, genannt Atomismus, ging davon aus, dass der gesamte Kosmos aus einer unendlichen Vielzahl von kleinsten Materieteilchen besteht, die ewig existieren und sich zufällig zu vergänglichen Formen zusammenfügen, zu Pflanzen, Tieren und Menschen, zu allen irdischen Formen und zu allen anderen Himmelskörpern. Das Leben des Menschen besteht gemäß dem Weltbild des Atomismus so lange, wie der Körper besteht. Mit dem Tod erlöscht auch das Leben. Diese neue Lehre stand im direkten Widerspruch zu Philosophien wie Pythagoras und zu den spirituellen Mysterienschulen, die lehrten, dass das, was die Materie im Innersten zusammenhält und formt, nicht materiell ist. Das Unteilbare war für sie ein Begriff für die immaterielle Einheit, aus der alles Materielle hervorgeht. Die unzähligen lebendigen Einheiten wurden im metaphysischen Sinn deshalb nicht als Atome, sondern als Monaden bezeichnet. Beides bedeutet unteilbare Einheit. Als im Lateinischen der gleichbedeutende Begriff Individuum entstand, wurde er deshalb nie nur materialistisch verstanden, sondern bekam die Bedeutung, die er auch heute hat. Der Mensch als Einzelwesen. Die einzelne Person als nicht reduzierbarer Bestandteil des Kollektivs. Abgeleitet von dieser Bedeutung entstanden moderne Begriffe wie Individualismus und Individualist. Im theistisch-philosophischen Zusammenhang bedeutet Individuum jedoch nicht, wie im ursprünglichen Sprachgebrauch, das Einzeldasein als Mensch, auch nicht das Dasein als ein getrenntes, abgesondertes Wesen, sondern genau umgekehrt, das, was nicht getrennt und nicht abgesondert ist. Denn wörtlich bedeutet Individuum das unteilbare Wesen. Und die theistische Definition geht von dieser wörtlichen Behauptung aus, in Klammer als Synonym zu Monade. Im höchsten ursprünglichen Sinn bedeutet unteilbar das, was weder Anfang noch Ende hat. Und das, was weder Anfang noch Ende hat, ist ewig, ist eine in sich vollständige Einheit. Gott als die unabhängige, allumfassende Einheit, die Lebewesen als abhängige, begrenzte Einheiten. 68. Realität aus theistischer Sicht ist die ewige Individualität, das ewige Sein und Bewusstsein als spirituelles Individuum, in Klammer geistiges Wesen. Weil Realität allumfassend ist, ist Individualität die grundlegende Eigenschaft, sowohl im Relativen als auch im Absoluten. Wir als relative Lebewesen sind ewige Individuen und das Absolute ist ewiges Individuum, in Klammer ungeteiltes Sein und Bewusstsein. Mit allen Aspekten des bewussten Seins, insbesondere Liebe und Wille. Wir sind Individuen mit Bewusstsein und Willen, weil das Absolute, in Klammer Gott, Individuum mit Bewusstsein und Willen ist. Hätte Gott keinen Willen, wäre das Gebet "Dein Wille geschehe" sinnlos. Der Atheismus und Monismus und auch die atheistische Esoterik umfassen den Aspekt des "Dein Wille geschehe" nicht, weil das Absolute für sie nur eine materielle oder energetische Einheit ohne Individualität ist. Die meisten Religionen betonen deshalb, dass Gott persönlich oder personenhaft sei, das heißt nicht nur immanent, sondern auch transzendent. Die Lehre, Gott sei Person, ist jedoch missverständlich und kann zu monotheistischen Ansichten führen, falls diejenigen, die dies sagen, nicht schon selbst von einem Monotheismus ausgehen. Gott als Person wird schnell zur Projektionsfläche menschlicher Vorstellungen und Wünsche. Dieser Gott soll Sünder bestrafen, Feinde vernichten und fromme Taten belohnen. In diesem Sinnzusammenhang könnte der Unterschied zwischen Monotheismus und Theismus auch wie folgt definiert werden. Monotheismus ist der Glaube an einen persönlichen Gott. Theismus ist der Glaube an einen individuellen Gott. 69. Jeder Mensch glaubt an etwas Absolutes, in Klammer Absatz 51. Für Materialisten ist die abstrakte Totalität von Materie das Absolute. Für Monisten die Non-Dualität von Energie. Für Theisten die Individualität des Bewusstseins. Sowohl in Gott als auch in allen Teilen Gottes. Erst wenn das Prinzip der Individualität auch in Gott erkannt wird, sprechen wir von Theismus und von einem theistischen Gottesbewusstsein. Alle anderen Erklärungen des Absoluten sind nicht theistisch, sondern polytheistisch, pantheistisch, deistisch, monistisch, monotheistisch oder atheistisch. Was nicht theistisch ist, ist nicht unbedingt atheistisch. Denn atheistische Weltbilder sind nicht nur atheistisch, sondern auch antitheistisch, was die meisten der genannten Weltbilder nicht sind. Da sie aber auch nicht theistisch sind, wäre non-theistisch ein möglicher Überbegriff. Ein Beispiel hierfür ist der Buddhismus, der sich selbst als atheistische Religion, eine Religion ohne Gott, bezeichnet. In der allgemeinen Bedeutung von atheistisch ist diese Definition zutreffend, doch wäre non-theistisch passender, da der Buddhismus nicht antitheistisch ist. Einige Strömungen, zum Beispiel der Buddhismus des Dalai Lama, weisen sogar direkte Berührungspunkte mit dem Theismus auf. 70. Auf nur wenige Dinge reagiert der moderne Mensch so allergisch wie auf den Begriff absolute Wahrheit. Dabei glaubt jeder an etwas Absolutes und somit auch an eine absolute Wahrheit, denn niemand kommt an diesem Aspekt des Lebens vorbei und auch diejenigen nicht, die ihn ausblenden. Aus theistischer Sicht können wir sagen, es gibt eine absolute Wahrheit, aber diese ist absolut individuell. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Wahrheit nur subjektiv und relativ ist. Sternchen. Sogar in unserer relativen Welt spüren wir, dass Wahrheit nicht nur etwas Subjektives und Willkürliches ist. Siehe zum Beispiel die bekannte Redewendung: Es gibt nur eine Wahrheit, aber viele Lügen, in Klammer, Halbwahrheiten und Unwahrheiten. Denn individuell ist nicht dasselbe wie subjektiv, obwohl die beiden Begriffe inhaltlich miteinander verwandt sind, in Klammer, Absatz 64. Individuell ist die Eigenschaft unseres wirklichen Seins, als ewiges, einzigartiges Geistwesen, in Klammer, Teil Gottes. Subjektiv, das heißt von uns, dem Subjekt ausgehend, ist der Vorgang unseres Lernens, unseres Erkennens und unseres Erlebens. Wenn unser Bewusstsein auf Gott gerichtet ist und in einem theistischen Gottesbewusstsein aufgeht, erkennen wir, dass Subjekt in Klammer Ich und Objekt in Klammer Nicht-Ich letztlich nie getrennt sind, denn wir alle sind Teil derselben Ganzheit, Teile der göttlichen Realität. Ende des siebten Kapitels.